Ja, Hamlet Hamster hat seine Sendung beendet mit Die Gedanken sind frei. Und unsere Sendung beginnt mit dem Lied Thought Crime von Panic, also nahtlose Überleitung. Hier ist der Chaos Computer Club Mainz mit dem Nordfunk 17. Folge. Heute vollbesetztes Studio mit
Tanjev,
Erik,
Nina,
Michael
und Martin.
Allerdings ist das schon die 18. Folge.
Ist das schon die 18.? Ach verdammt, ich lebe hinter der Zeit. Peinlich, peinlich. Aber egal, 17 oder 18, das Thema ist heute die Regierung und das Hacken, der Bundestrojaner. Das, die Kombination Politik und Hacken und Trojaner war in letzter Zeit ja so viel in den Nachrichten wie schon lange nicht mehr, wenn überhaupt jemals zuvor. Da gab es zum einen die Meldung, dass die Regierung selbst gehackt wurde, angeblich von chinesischen Trojanern. Dann gab es die Meldung, dass die Regierung ihre Bürger hacken will mit dem sogenannten Bundestrojaner.
Wahrscheinlich haben sie den geoutsourced. Die Chinesen hatten ihn halt dadurch vorher.
Und auf der anderen Seite gibt es das Verbot der Hacking-Tools, den sogenannten Hacker-Paragraphen. Also eine ganze wilde Mischung und eine ganze Menge Diskussionen, die sich da zum Teil überschneiden und die nicht unbedingt immer mit sehr viel Sachlichkeit und Sachkenntnis geführt werden. Und wir werden in der nächsten Stunde versuchen, ja, den Dschungel an Wirren und zum Teil nicht so ganz akkuraten Informationen, um es einmal höflich zu nennen, ein wenig zu lichten.
Sie sind engagiert.
Ja, der Chaos Computer Club Mainz hier mit dem Nordfunk. Wir haben gerade schon gesagt, es geht heute unter anderem um die Trojaner. Die Trojaner auf dem Computer. Ein Wort, das man in den Schlagzeilen oft sah, sei es jetzt chinesische oder Bundestrojaner. Aber was genau ist eigentlich ein Trojaner und warum heißen die Dinger so?
Trojaner ist eigentlich der falsche Begriff, weil der Trojaner ist näher eigentlich ans Mikro. Näher ans Mikro, oh Mann. Das ist jetzt aber schwierig. Der Trojaner ist ja eigentlich derjenige, der da verarscht wird, aber üblicherweise verwendet man den Begriff für eine Schadsoftware, die auf einem Computer aufgebracht wird. Also im Grunde genommen funktioniert das so, dass man den Anwender dazu bringen muss, die Software selbst zu starten. Zum Beispiel, indem man eine E-Mail schickt, wo ein Dateianhang ist und dann hofft, dass der Anwender so blöd ist, da drauf zu klicken und in dem Moment diese Software startet. Und die Software öffnet dann sozusagen von drin, von im Computer, eine Tür nach draußen zu seinem, ja, wie soll man das nennen,
Schöpfer, unterschiedlich.
Herrscher.
Also ich meine, du hast ja auch Trojaner, die dann einfach nur Tastatur mitprotokollieren auf die Festplatte.
Das ist aber eigentlich das Grundprinzip des Trojaners.
Das heißt, der Trojaner beschreibt erstmal gar nicht, was er dann Böses macht, sondern nur, wie er reinkommt.
Trojaner an sich sagt eigentlich nur aus, du hast eine Software, die nicht das macht, was du glaubst, dass sie es
tut. Genau, die wie das trojanische Pferd vortäuscht, was Tolles zu sein, ein tolles Geschenk zu sein, aber irgendwas Böses im Innern versteckt.
Genau.
Okay.
Genau, daher kommt es ja. Die Sage von Troja. Aber da waren die Trojaner eigentlich diejenigen, die am Ende verloren haben.
Also müsste es eigentlich ein griechisches Pferd heißen, wenn man es genauer nimmt. Die Griechen gebaut. Aber wer hat es gebaut? Geschichtskenntnisse? Allgemeine
Griechisch. Test? Es waren die Griechen, ja.
Es waren die Griechen,
gut. Würde ich sagen. Ja, das war doch der Krieg um Helena.
Ah, okay. Genau. Gut, bevor wir jetzt ja völlig in die Geschichte abschweifen, kommen wir zurück in die technische Gegenwart der Trojaner. Wenn der Trojaner drin ist, kann etwas Böses im Computer machen. Er kann die Tastatur mitlocken, er kann Daten raussenden, er kann etwas verändern. Gibt's da
Festplatte verschlüsseln Festplatte und erpressen.
Wow.
Das ist auch sehr schön.
Das ist natürlich ein fieser Trick.
Schon vorgekommen?
Gab's schon,
ja. Ja,
mittlerweile, also bisher allerdings nur mit Verschlüsselungsroutinen, die dermaßen schwach waren, dass es halt lächerlich war.
Für den Endanwender ausreichend wahrscheinlich.
Nicht, wenn das Antivirenprogramm dann...
Ja, okay, dann.
Programm wieder entschlüsselt.
Okay, also um das in die reale Welt zu übertragen, das wäre dann wie wenn ein Einbrecher bei mir einbricht, mir ein Safe ins Wohnzimmer stellt, meine Wertsachen in diesen Safe sperrt und dann sagt, ich sag dir nur die Kombination vom Safe, wenn du mir Geld gibst.
Genau.
Das ist eine lustige Idee.
Interessantes Business-Konzept,
sagen Kommt wir. Kommt jemand von euch günstiger an Safes?
Okay.
Deswegen machen wir das ja elektronisch.
Jetzt hatten wir ja neulich die Geschichte in den Medien von den chinesischen Trojanern, die man bei der Bundesregierung im Kanzleramt auf den Rechnern gefunden hätte. Da frage ich mich doch jetzt mal, woher weiß man denn, dass die aus China kamen?
Ich frage mich erstmal, wie kamen die da drauf? Also, wir haben doch kompetente Leute in der Regierung sitzen.
Sollte man meinen, aber anscheinend vielleicht dann doch nicht.
Computersysteme sind noch latent unsicher, eigentlich.
Ja, ein absolut sicheres System gibt es nicht. Das ist ja immer so ein Wettlauf, ne, sage ich mal.
Genau.
Zwischen Angreifer und Verteidiger.
Es gibt immer wieder Sicherheitslücken, Programmierer machen auch Fehler und dann hat man einen Fehler, ja gut, du nicht, aber andere schon. Und dann hat man einen Fehler in seinem Programm und das kann dann dazu führen, dass ein Angreifer das ausnutzen kann, um irgendwie die Kontrolle über den Computer zu übernehmen.
Das heißt also, im Kanzleramt gab es anscheinend irgend so eine Lücke, die nicht rechtzeitig gestopft wurde und worüber dann?
Ich glaube in dem Fall eher dumme Anwender.
Also man kann schon einiges machen, um das System sicherer zu machen.
Ja, aber im Endeffekt hast du keine Chance. Es ist immer nur ein Zeitlauf.
Also ein Wettlauf mit der Zeit. Das ist richtig. Aber man kann sich auch dumm anstellen.
Ja, klar.
Okay.
Ja, aber woher wissen wir jetzt, dass die von Chinesen kamen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also es gab bei der Meldung, hieß es, dass die Experten von der Regierung dann noch rechtzeitig das Schlimmste verhindert hätten. Es sei kein Schaden entstanden, kein Grund zur Panik. Dies ist nur eine Übung. Aber
Der Trojaner hat eh mitgelockt, was er tut. Deshalb konnten sie auch kontrollieren, dass noch kein Schaden entstanden ist.
Die Details, kann man jetzt
das spekulieren. Das ist mal nett von dem Trojaner-Programmierer.
So genau erfährt man nicht, was da gelaufen
wahrscheinlich,
ist.
Also, wahrscheinlich sind keine Daten verloren gegangen, weil beim Kopieren von Daten geht das Original ja nicht verloren. Das ist ja noch da hinterher.
Okay.
Ah, das ist auch der Trick mit der Schwarzkopie, ne?
Okay.
Genau.
Ich habe hier gerade von einen Artikel vor mir. Wo ist von ZDNet, wo es hieß, allerdings berichteten die Informanten, dass IT-Spezialisten nach der Entdeckung die Übertragung von 160 GB Daten verhindert hätten. Ob es überhaupt weitere Übertragungen gab, darüber schweigen sich Regierungen und Behörden aus.
Also man heißt übersetzt, die hatten einfach nur langsames Internet und dadurch haben sie dann irgendwann gemerkt, sie können nicht mehr surfen und
richtig.
Haben wir halt mal nicht gemacht.
Ist anzunehmen, ja. Und es heißt weiterhin, Die Trojaner kämen aus den chinesischen Städten Lanzhou, Canton und Peking. Woher die jetzt wissen, dass die Trojaner aus diesen Städten kommen, wird jetzt hier nicht verraten. Aber es kann man erstmal überlegen.
Kann ja gucken, wo schafft er die Daten hin.
Okay, das heißt, wenn der wirklich nach Hause telefoniert, der Trojaner, und schickt da die ausgespähten Daten irgendwo in die weite Welt des Netzes hinaus, kann man gucken, was ist die Zieladresse. Und das war dann wohl in diesen Städten.
Aber ich habe gehört, es gibt auch Leute, die schicken irgendwie so Daten über mehrere Rechner.
Das ist natürlich erstmal anzunehmen, ne? Dass vielleicht der Übeltäter wo ganz anders sitzt und hier über mehrere Vorbanden, wie beim Billard gewissermaßen, sich die Daten geholt hat. Das ist mal die eine Überlegung. Die andere Überlegung ist natürlich, selbst wenn die betreffenden Personen wirklich da in China gesessen haben, ob die jetzt irgendwie für die Regierung, den Geheimdienst oder wen auch immer gearbeitet haben oder ob das irgendwelche privaten Unternehmer sozusagen waren, ist ja auch nochmal ganz offen, weil der Tenor in den Nachrichten war ja eigentlich, da hieß es immer Wirtschaftsspionage.
Genau, ja gut, die chinesische Regierung hat ja sich dagegen ausgesprochen, hat gesagt, sie würden auch alles tun, um so einen Kram zu verhindern.
Was jede Regierung sagt.
Ja, natürlich. Aber so nach dem Motto, wir waren es nicht, wir würden sowas niemals tun, ja.
Das heißt also, man hat hier diese Schlagzeile erstmal, an was wirklich dahinter steckt, kann man eigentlich nur raten, oder?
Wie ist eure Meinung? Ja, auf jeden Fall Cybercrime, wir müssen auf jeden Fall mehr machen, was Online-Dienste angeht. Wir brauchen da härtere Sicherheitsvorkehrungen, würde ich sagen. Also das ist ganz klar, Cyberterroristen.
Ah, Terrorismus, da kommt gleich das nächste Schlagwort wieder ins Spiel. Also ich muss gestehen, dass ich beim Lesen der Nachrichten ähnliche Meinung hatte. Ganz abgesehen davon, was jetzt wirklich passiert ist, also der Zeitpunkt und die Art und Weise, wie diese Geschichte kam, die ja schon vor einigen Monaten passiert ist, wenn ich das richtig mitbekommen habe, nur jetzt aus irgendeinem Grund jetzt ausgerechnet an die Öffentlichkeit kam.
Aber hatten nicht die Amis jetzt auch noch irgendwas gefunden bei sich?
Oder ja, eine andere Regierung? Bei dem Verteidigungsministerium der Amerikaner gab es wohl auch einen Fall von chinesischen Trojanern.
Ja, es gibt ja auch Gerüchte, dass das reiner Zufall war. Es schwirren ja dauernd Trojaner im Internet rum, die Angriffe machen auf Privat-PCs und so. Und dass die Regierung einfach Opfer dieser, ich sag mal, ganz normalen Trojaner geworden sind. Und die halt zufälligerweise von einem chinesischen Rechner ausgekommen waren dann oder so. Mhm. Also es muss ja nicht unbedingt jetzt groß Wirtschaftsspionage gewesen sein, theoretisch.
Aber selbst wenn es das war, muss ich jetzt auch mal um das bisschen zu relativieren. Es gab ja auch diesen Spiegel-Artikel, der sehr reißerisch war über die chinesischen Spione. Die gelbe Spione hieß er, glaube. Ich meine, ich sag's mal so, ich will jetzt hier nicht sagen, die guten Chinesen machen sowas nicht. Im Gegenteil. Also ich habe eigentlich relativ wenig Zweifel dran, dass da in diesem Regime relativ wenig Skrupel besteht, sowas zu machen. Allerdings stehen sie ja nicht alleine damit da. Ich meine, Amerikaner gab es ja auch schon bekannte Fälle, wenn ich mich recht entsinne, wo dieses sogenannte Echelon-System benutzt wurde, um Wirtschaftsspionage in Europa zu betreiben. Also
das läuft ja noch.
Das läuft auch noch. Das System läuft noch, ja.
Also vielleicht mal zur Anmerkung, das Echelon-System ist ein System der Amerikaner, die fangen quasi weltweit täglich tausende von E-Mails ab und durchkämmen die nach bestimmten Schlüsselwörtern oder bestimmten Sätzen oder so, ohne dass die Anwender das bemerken. Aber das ist ein System, das schon seit Jahren so funktioniert und seit ein paar Jahren auch nicht mehr abgestritten wird, dass es das gibt.
Aber das ist ein System, wo es nie so das große Geschrei gab wie jetzt mit den chinesischen Trojanern, oder habe ich da was verpasst?
Wo wir bei China sind, China hat doch eh so eine riesige Firewall und wie war das denn?
Ja, also es gibt die sogenannte große chinesische Firewall in der Anlehnung an die große chinesische Mauer. Das haben wir die nächsten Historiker.
Ah, die Mongolen kommen!
Die eigentlich dazu dienen soll, das chinesische Volk im Netz sehr präzise zu überwachen und sehr stark einzuschränken, was sie alles machen können, was sie nicht machen können. Also angeblich hat China das am stärksten zensierte und regulierte Netz der Welt.
Angeblich. Da gab es ja jetzt vor ein paar Tagen auch irgendwie eine Studie von einem US-Forscherteam, war das, glaube ich, die mal geschaut haben, wie gut diese Firewall funktioniert. Mhm. Die haben halt dann Datenpakete nach China reingeschickt mit gewissen Begriffen, die gefiltert werden. Und haben dann festgestellt, es gibt nur so vereinzelt mal ein paar Knotenpunkte, an denen das Ganze greift und auch nur dann, wenn das Netz irgendwie nicht so belastet ist. Das heißt, diese Firewall funktioniert wohl vorwiegend darüber, dass die Leute halt eben Angst davor haben, erwischt zu werden. Ab und an natürlich dann auch mal gewisse Seiten nicht erreichbar sind, weil halt eben diese Schlagwörter drauf sind. Und dadurch dann halt eine gewisse Angst bei den Leuten entsteht und sie halt dann auch aufhören, nach diesen Begriffen einfach zu suchen. Das heißt, das ist eigentlich auch eher eine politische, gesellschaftliche Lösung für dieses Problem als eine technische. Also einfach dadurch, dass die Leute halt Angst haben, dass diese Technik so funktioniert, wie sie glauben, unterlassen die es halt.
Das heißt also, dass man sagen könnte, das chinesische Netz ist ja so gut überwacht, dass da ohne Wissen der Regierung niemand draus hacken kann. Das kann man damit, diese Theorie kann man damit auch in den Mülleimer schmeißen.
Auf jeden Fall,
ja. Okay. Dann fassen wir also zusammen. Trojaner gibt es jede Menge und von allen Seiten und sie im Einzelnen zu verfolgen, wo sie herkommen, ist schwer.
Ja, also jeder halbwegs vernünftige Trojaner, der irgendwie von irgendwelchen Spammern oder ähnlichem eingesetzt wird, der läuft auch über 3-4 Server und der Rechner, an den die Daten erstmal gehen, ist auch nie der Rechner, der irgendwem gehört, der damit drin hängt.
Und zweitens fassen wir zusammen, dass die Regierung der verschiedenen Länder, man hat sowohl jetzt hier in Deutschland als auch in Amerika gesehen, anscheinend ihre IT-Systeme nicht so sicher haben, wie sie gerne hätten, wenn da Trojaner reingelangen. Und auch die Chinesen, ihre vielberühmte chinesische Firewall, auch nicht so undurchdringbar ist, wie es scheint. Und als Schlussfolgerung von diesem schreien jetzt die Politiker danach, dass man dann mit anderen Methoden die Computersicherheit gewährleisten muss und daher dagegen Hacker vorgehen muss. Und damit haben wir eigentlich die Überleitung zum sogenannten Hacker-Paragraph. Aber mach besser wieder ein bisschen Musik. Garantiert ohne Trojaner.
Wie Robot, Working Robot. Happy robot, my circuits are fading. Happy robot, working robot. Happy robot, moving robot. Happy robot, working robot. Happy robot.
I cannot accept that course of action.
Happy robot.
Ihr hört Nordfunk, die Radiosendung des Chaos Computer Club Mainz, hier auf Radio Rheinwelle 92,5. Unser Thema ist Unsicherheit ist Sicherheit. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass die Bundesregierung von chinesischen Trojanern gehackt wurde. Jetzt wollen wir mal überleiten zum Hackerparagraphen. Die Regierung versucht gerade ein Gesetz so zu ändern, dass... hat es schon geändert, so dass solche Werkzeuge verboten sind.
Ja, es geht um den Paragraph 202c des Strafgesetzbuches. Ich spare mir jetzt mal den wörtlichen Gesetzestext. Aber es geht im Endeffekt darum, dass Werkzeuge, Computerprogramme, Tools, die dazu geeignet sind, Verbrechen, die über das Internet begangen werden, über Computersysteme begangen werden, dass solche Programme die Verbreitung und Herstellung verboten werden soll, wenn sie halt der Vorbereitung einer Straftat dienen.
Das heißt, mein Bildbearbeitungsprogramm, mit dem ich noch ein paar Kratzer aus meinem Auto rausmache, bevor ich es bei eBay verkaufe, fälschlicherweise ist irgendwie jetzt auch verboten?
Das ist halt eben genau die Frage, wo die Leute sich momentan noch drüber diskutieren und sich noch nicht einig sind. Weil wie weit dieses Verbot jetzt wirklich geht, das weiß noch kein Mensch, wie eng das jetzt ausgelegt wird. Es gibt auch durchaus unterschiedliche Auffassungen, die zurzeit rumschwirren. Also wenn man das sehr wörtlich auslegt, dann könnte das wirklich so gemeint sein. Man könnte wirklich jedes Programm, mit dem man potenziell eine Straftat begehen kann im Internet, mit dem man irgendwas hacken kann, mit dem man irgendwas fälschen kann, könnte dann illegal sein und die Verbreitung desselben.
Ja, aber gibt es denn nicht vielleicht auch Programme, wo du jetzt sagen würdest, okay, da ist eindeutig, die müsste man verbieten oder da ist es halt klar auf der Hand, dass sie böse sind?
Also, um mal weiterhin eine Analogie zu bringen, das ist so, als würde man Schraubenzieher verbieten, finde ich, weil man damit Türen aufbrechen kann. Also wenn du ein System sicher machen willst, musst du ja auch ähnliche Programme nutzen, um das, sag ich mal, abzuklopfen, mal zu testen, ob noch irgendwelche Sicherheitslöcher drin sind oder nicht. Und das ist genau das gleiche Programm könnte man halt benutzen, um halt Sicherheitslöcher zu finden, um sie zu stopfen oder um die Sicherheitslöcher zu finden, um dann darin einzudringen.
Ja, der Gesetzestext hat aber eigentlich mehr, denke ich, erstmal Werkzeuge im Blick, die hauptsächlich dafür gedacht sind, in andere Rechner einzudringen. Also beispielsweise gibt es Programme, mit denen man sich mit wenigen Mausklicks einen eigenen Virus zusammenklicken kann. Und den kann man dann sozusagen auf die Reise schicken und damit sozusagen Schaden anrichten oder in andere Computersysteme eindringen.
Das heißt, die Bundesregierung vernichtet jetzt ein paar hundert Arbeitsplätze in Deutschland, weil die Antivirenhersteller nicht mehr an die Sachen rankommen, die sie brauchen, um ihre Software zu schreiben?
So sehen die Antivirenhersteller das, ja. Aber gut, die ausländischen Antivirenhersteller sind ja glücklicherweise nicht betroffen.
Ja, aber es gibt durchaus die ersten Sicherheitsexperten in Deutschland, die jetzt hier anfangen, dicht zu machen. Und es wurden schon verschiedene Webseiten, jetzt nicht von irgendwelchen bösen Crackern, sondern von Leuten, die einfach in der Branche sind, die einfach hier Forschung betreiben im Bereich der IT-Sicherheit, haben schon die ersten ihre Webseiten dicht gemacht, haben uns gesagt, die Situation in Deutschland ist uns zu heikel. Wir können unsere Arbeit hier nicht mehr machen. Wir gehen jetzt ins Ausland. Wir gehen jetzt nach Holland oder wohin auch immer und betreiben unsere Seite von dort aus. Und naja, tschüss Deutschland, dann seht doch selber zu, wie ihr eure Kisten sicher kriegt.
Das heißt, die Sicherheitskräfte, die wir brauchen, um uns vor chinesischen Trojanern zu schützen, gehen jetzt ins Ausland.
Ganz krass gesagt, ja, genau so ist es. Da hat sich die Bundesregierung böse selbst ins Bein geschossen. Es gibt natürlich auf Nachfragen immer wieder die Argumentation, ja, das ist ja gar nicht so gemeint, das Gesetz. Und es geht hier wirklich nur gegen die Bösen und wirklich nur, wenn es jemand da eindeutig Straftaten vorbereitet. Aber wenn das Gesetz halt so vage formuliert ist, kann man sich halt natürlich der Betroffenen im Zweifelsfall nicht drauf verlassen, ja. Es gibt aber, wie auch gesagt, dann auch wieder Leute, die das nicht ganz so panisch sehen. Es hat jetzt vor ein paar Tagen, hat jemand die Probe aufs Exempel gemacht. Moment, ich muss gerade hier mal raussuchen. Ha, jetzt habe ich das natürlich nicht ganz so parat, wie ich gesucht habe. Hier, genau. Und zwar hat dort ein Informatiker namens Michael Kubert hat sich selbst angezeigt, um das Gesetz mal zu testen. Er hat also auf seinem Server frei ein paar Tools, zum Beispiel ein Programm, das einfach Passwörter durchprobiert, versucht Passwörter zu knacken, Passwörter zu erraten, halt viel schneller als ein Mensch das könnte. Und ähnliche Hacker-Tools in Anführungszeichen zum Download angeboten und hat dann an die Staatsanwaltschaft Mannheim eine Anzeige gegen sich selbst geschickt mit eben der Begründung, ich habe jetzt hier streng genommen gegen den Paragraph verstoßen, aber meine Rechtsauslegung ist, dass ich mich hier im legalen Bereich bewege und deshalb ist mal die Probe aufs Exempel, um jetzt den Sachverhalt mal vor Gericht zu klären. Kann man jetzt gespannt sein, was dabei herauskommt.
Das heißt natürlich, wenn er verliert, hat Deutschland keinen Informatiker mehr.
Also hat Deutschland erstmal einen Informatiker weniger, weil er ja dann im Knast sitzt. Ja, oder vielleicht auch nur ein Bußgeld bezahlen muss, aber dann sicherlich nicht mehr in Deutschland operieren wird anschließend.
Mhm. Ja, und es gibt auch noch eine andere interessante Meinung, hat Fukami dazu vertreten. Der sagte in einem Blogposting neulich bei sich, ja, diese Situation, die sieht eigentlich gar nicht mal als das Gefährliche, dass wirklich Leute über diesen Paragraphen angeklagt werden. Die Gefahr, die er sieht, ist, dass dieser Paragraph nicht benutzt wird, um Leute halt direkt anzuklagen, sondern im Vorfeld, um Ermittlungen loszutreten, dass man halt nachdem diesen Paragraphen als Vorwand nutzen kann für Hausdurchsuchungen oder andere Maßnahmen und dann zu schauen, was man da so findet. Also er vergleicht das mit dem Paragraph 129a, wo es um die Bildung von terroristischen Vereinigungen gibt, was ja auch ein Paragraph ist, wo eigentlich so gut wie nie jemand für angeklagt wird, aber was halt immer mal als Anlass genommen wird, um Ermittlungen loszutreten und Leuten auf den Zahn zu fühlen und Leute auch ein bisschen in die Enge zu treiben. Und dass es halt eher in dieser Weise als Werkzeug missbraucht werden kann, auch wenn jetzt wirklich der Herr Kuba zum Beispiel freigesprochen werden sollte, dass diese Gefahr halt immer noch besteht.
Es ist ja schon so, dass einige dieser angeblichen Hacker-Tools, also Sachen wie Nmap oder wenn man wirklich böse ist, kann man ja auch Traceroot oder ähnliches irgendwie als Hacker-Tool bezeichnen, natürlich auch mit Betriebssystemen einfach mitkommen. Das heißt, wenn ich mir Windows im Laden kaufe, ist vielleicht auch schon Traceroot dabei, ein Tended-Client und ähnliches.
Ja, ich also, denk mal, dass die Hersteller sich überlegen werden, in Zukunft ihre deutsche Version dann ohne diese Werkzeuge auszuliefern. Also das, die Befürchtung hatten ja schon einige Leute, die zum Beispiel Linux verwenden, dass ein deutsches Linux dann sozusagen diese Tools nicht mehr enthalten wird. So wie ja zum Beispiel Linux-Distributionen üblicherweise auch keine MP3-Dateien abspielen können, weil es da Lizenzprobleme gibt. Und man sich, gut, man muss dann diese Werkzeuge nachträglich installieren. Das wird auch mit den sogenannten Hacker-Tools möglich sein, aber die werden erstmal ohne ausgeliefert.
Da sehe ich also jetzt eigentlich eine ganz gute Parallele zu der nicht funktionierenden chinesischen Firewall, über die wir vorhin gesprochen haben. Also hier ist es eigentlich ähnlich, selbst wenn dieser Paragraph gar nicht so scharf ist, wie er vielen erscheint, ist das trotzdem eine psychologisch abschreckende Wirkung, dass die Leute aus vorsichtshalber einfach die Finger von entsprechenden Programmen lassen, auch wenn sie die vielleicht für ihre Arbeit brauchen. Also der IT-Sicherheit in Deutschland hat die Regierung auf jeden Fall damit keinen Gefallen getan.
Nö, die hat ja auch vorher lang genug rumgemosert, dass die das nicht wollen. Also die haben ja vorher schon die Gefahr gesehen, haben gesagt, das ist ein Paragraph, der uns unsere Arbeit sozusagen hier verunmöglicht und Sicherheitstechnik im Computerbereich in Deutschland wird mit dem Paragraphen nicht mehr möglich sein. Und da hat die Bundesregierung gesagt, macht nichts, machen wir trotzdem.
Es ist ja im Endeffekt so, ich verbiete Leuten, die was Kriminelles machen wollen, Sachen, die sie dazu brauchen, und denen ist es doch eh egal. Also
das ist richtig, ja.
Das ist ja genau wie wenn ich Werkzeuge zum Einbrechen verbiete. Jemand, der wo einbrechen will, der wird wahrscheinlich trotzdem dran kommen.
Ja, ich habe da auch ein schönes Zitat gefunden von dem Herrn Graf aus Karlsruhe, ein Richter am Bundesgerichtshof, der sagt in einem Kommentar zu diesem Gesetz: Allerdings dürfte die präventive Wirkung einer solchen Regelung sich deswegen in Grenzen halten, weil die Mehrzahl solcher Passworte und Tools auf Datenspeichern im Ausland vorrätig gehalten wird, so dass eine entsprechende Änderung der Zuständigkeit deutscher Ermittlungsbehörden solche Zuwiderhandlungen nicht verfolgt werden können. Das heißt,
auf Deutsch,
wenn du jemanden findest, der so ein Ding zum Download anbietet, dann kannst du leider nichts mit dem Gesetz anfangen, weil er leider in den USA sitzt oder in Polen oder was der Geier, in China vielleicht.
Die generelle Problematik, die man hat, wenn man nationale Gesetze macht, die irgendwie das internationale Internet betreffen. Ja,
ja, genau.
Ist ja auch nicht so, dass man sich das nicht selber schreiben kann. Also daran hat man wahrscheinlich noch überhaupt nicht gedacht dabei.
Ja, gut, das ist aber deswegen trotzdem verboten. Ein selbstgebautes Hacker-Tool ist wahrscheinlich trotzdem.
Du darfst es nicht veröffentlichen.
Du darfst es, soweit ich weiß. Wie ist denn der Gesetzestext? Das darf man sicherlich weder besitzen.
Ja, es heißt, ich hab's gerade.
Mein Perl-Interpreter ist damit ein Bausatz für Virenbausätze.
Genau. Also, der Gesetzestext sagt.
Also die nächste Windows-CD wird einfach ein leerer Rohling sein, damit es im Legalen bleibt.
Rohling nicht.
Stimmt, damit könntest du ja Filme kopieren.
Eine leere CD, die du nicht mal mehr selbst bespielen darfst.
Wer eine Straftat nach 202a oder 202b vorbereitet, da geht es um das Ausspähen von Daten, also das eigentliche Hacken, indem er Passwörter oder sonstige Sicherheitscodes, die den Zugang zu Daten ermöglichen, oder Computerprogramme, deren Zweck die Begehung einer solchen Tat ist, herstellt, sich oder einem anderen verschafft, verkauft, einem anderen überlässt, verbreitet oder sonst zugänglich macht, wird mit und so weiter bestraft.
Ja, das heißt, die Herstellung ist mit enthalten.
Ja.
Das heißt, selber schreiben, ja, aber nur in Polen. Oder wahlweise jetzt, in China.
Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie Administrator einer großen Versicherung bin und jetzt für die Sicherheit sorge und deshalb einen Passwortchecker habe, der die Passwörter probt, die User eingeben,
ja,
an ihren Arbeitsplätzen und schaut, ob die Passwörter auch eine hohe Sicherheit haben, mhm, und nicht zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind, dann mache ich mich schon illegal, theoretisch
das
gesehen.
Das ist theoretisch nach dem Gesetz schon strafbar.
Ja, und da du ja für den Job auch von jemandem beauftragt wirst, bist du dann wahrscheinlich auch schon in der organisierten Kriminalität.
Ja, und das ist ja noch viel schlimmer. Was du machen kannst, ist, du kannst deine komplette Passwortliste an ein vertrauenswürdiges Unternehmen in die USA schicken. Die können dann ganz legal die Passwörter scannen, einbehalten.
Ja, wieso denn nicht gleich nach China? Die sind noch viel preiswerter.
Das ist wahr, ja.
Ja, hallo, schon vergessen, China sind die Bösen.
Ach so. Kambodscha geht, die haben auch ein Datenschutzgesetz, was dem Deutschen gleichkommt.
Ja, was jetzt zufällig die USA nicht hat.
Ja. Okay.
Ja, so ein Datenschutzgesetz in Kambodscha ist wahrscheinlich wie ein Putzplan in einer deutschen WG. Der hängt am Kühlschrank. Ja, und?
Okay, also, wie ihr hört, auch unter uns ist das Verständnis, wie weit genau dieser Paragraph jetzt wirklich wirkt, keinesfalls so ganz klar.
Ja, also
und
ich denke
bis
mal,
da irgendeine juristische Klärung stattfindet, die IT-Sicherheit in Deutschland in einer ganz schön bösen Grauzone.
Ja.
Legal gesehen. Und
das größte Problem ist schon, so wie Fukami sagt, dass eine psychologische Wirkung hat auf die Unternehmen in Deutschland, die sich dann nicht mehr trauen, solche Programme einzusetzen und dann abwandern.
Also die Bundesregierung schafft sich gerade ihren, ein weiteres Passwort zu verwenden, ihren Fachkräftemangel in der IT-Sicherheit, das schafft die sich gerade selbst.
Ah, das ist einfach eine langfristige Förderung für Indien.
Entwicklungshilfe sozusagen.
Okay, bevor wir jetzt völlig in den Bereich der Verschwörungstheorien abdriften, machen wir mal wieder ein bisschen Musik, nochmal was von Panic. 23 is the new 42, ein Titel, der auch schon zwei der liebsten Verschwörungszahlen enthält. Viel Spaß. Musik von Panic mit Q hinten hier auf dem Nordfunk bei Radio Rheinwelle. Die Musik ist, wie alle Musik, die wir hier spielen, freie Musik. Das heißt, keine Copyright, na Copyright schon, aber ein lockeres. Man darf die Musik runterladen, frei verbreiten, kopieren, an seine Freunde weitergeben. Man darf nur kein Geld damit machen und man darf nicht behaupten, man hätte sie selbst gemacht. Ansonsten ist das freie Musik und deswegen können wir sie auch nachher im Podcast der Sendung drinnen lassen. Das heißt, die Sendung gibt es nachher als MP3 im Internet für alle, die sie nochmal hören wollen oder denen das jetzt zu schnell ging. Und ihr findet den Podcast dieser und auch aller vorherigen Nordfunk-Sendungen auf nordfunk.cccmz.de. Dort könnt ihr auch eure Meinungen, Kritik, Themenvorschläge, Musikwünsche, was auch immer hinterlassen. Und wir werden darauf eingehen.
Es ergeht noch ein aktueller Hinweis. Das wollen wir nicht versäumen. Freiheit statt Angst. Stoppt den Überwachungswahn. Es findet eine Demo statt am 22. September. Das ist Samstag in einer Woche schon. Ne? Ja. In Berlin. Wer dahin will, es wird ein Bus organisiert, der ab Mainz fährt, nach Frankfurt, Bockenheim, Gießen und so weiter und so weiter. Der wird von zwei Privatpersonen organisiert. Man findet Informationen dazu auf der Internetseite www.freiheit-statt-angst.de oder auch auf unserer Seite nordfunk.cccmz.de. Da ist oben rechts so ein kleiner Schäuble. Und dahinter versteckt sich der Hinweis auf die Demo und wie man da hinkommt und so weiter. Das kriegt ihr dann schon raus. Wir rufen dazu aus, zahlreich zu erscheinen, um dem Staat mal zu zeigen, wie viele wir sind und wie viele Leute da eigentlich nicht so mit einverstanden sind mit der aktuellen sogenannten Sicherheitspolitik.
Genau, du hast gerade gesagt, auf der Homepage ist rechts oben so ein kleiner Schäuble. Das bietet sich ja wunderbar als Überleitung an. Wenn es nach dem genannten Herrn geht, dann ist ja bald auf jedem Rechner irgendwo ein kleiner Schäuble drauf, oder?
Genau,
der sogenannte
Schnüffelschäuble sozusagen.
Der Bundestrojaner.
Kommt auch wieder darauf an, wem man glaubt.
Ja. Ah, ja.
Es gab ja diesen auf der CeBIT diese Aussage, nur bei extrem mit schlecht gesichertem Rechner. Woraufhin wir ja hier dann auch angeboten haben, wenn Extreme zu uns kommen, sichern wir da auch mal den Rechner. Ja. Also da widersprechen die sich ja auch so ein bisschen gegenseitig. Dann gibt es irgendwie in der Presse nochmal wieder andere Aussagen, dass es doch bei jedem Bürger auf dem Rechner soll und was da so eigentlich geplant ist.
Also man weiß nur wieder wenig Sicheres. Also was man weiß, das ist, geht um die Online-Durchsuchung. Bundestrojaner ist ja nur unser Lobber-Ausdruck. Der richtige Ausdruck ist Online-Durchsuchung. Und da soll halt über das Netz sollen die Strafverfolgungsbehörden die Festplatten von Verdächtigen durchsuchen. Das ist der Grundgedanke. Das kann man sich natürlich erstmal fragen, wie soll das gehen, warum soll das gehen, ist das notwendig, bringt das was? Eine ganze Menge Fragen.
Und wo nehmen Sie die Leute her, die Ihnen das zusammenbasteln?
Das ist auch eine sehr gute Frage. Naja gut, das ist dann so eine Art staatliches virtuelles Gewaltmonopol, ne? Also der Staat darf hacken, alle anderen dürfen es nicht.
Ja, schon.
Okay, aber die...
Das ist eigentlich auch ein interessanter Widerspruch, weil einerseits haben wir jetzt den neuen Hacker-Paragraphen, der Trojaner ja grundsätzlich verbietet.
Ja, nur wenn du damit Straftaten vorbereitest, oder?
Das ist halt eben die Frage.
Für die Regierung wäre es ja keine Straftat, die vorbereitet wird.
Ja, also ja, aber das ist aber trotzdem ein Werkzeug, mit dem Straftaten vorbereitet werden könnten.
Und naja, sie verbreiten das Werkzeug.
Das ist aber,
nee, ja, naja.
Das ist aber genau eigentlich wie mit Waffen. Also gewisse Waffen sind für den normalen Bürger nicht käuflich, aber Polizei und Armee dürfen sie besitzen. Also
ja, das gut, ist ähnlich. Ne? Dann müsste man praktisch elektronische Waffenscheine für Sicherheitsspezialisten ausstellen, die dann damit arbeiten dürfen.
Das ist auch ein interessanter Gedanke.
Ja, lass doch mal einen elektronischen Schützenverein gründen.
Ja, warum nicht?
Okay. Elektronischer Schützenverein.
Ja, worum geht es überhaupt bei der Online-Durchsuchung?
Okay.
Und warum will man das überhaupt machen?
Ja, der böse Terrorist hat natürlich Bombenbauanleitungen auf seinem Rechner und andere fiese Sachen und auch genau in der Word-Datei drinne stehen, wann er welche Ziele hochsprengen will. Die müssen sich das ja auch irgendwie merken.
Das ist schon richtig.
Und ist dann natürlich ganz angenehm, wenn man da auf die Rechner drauf gucken kann.
Im Moment, also gut, im Moment müsste man halt eine Wohnungsdurchsuchung machen und den Rechner mitnehmen.
Ja, aber da hat der Schäuble ja gesagt, das könnte ja auch alles auf einem Laptop gespeichert sein. Einen Laptop kann man ja viel besser verstecken.
Ja, dann müssen wir unsere...
Ach, dann müssen wir beim Wohnungsdurchsuchen auch wirklich suchen.
Dann ja. Brauchen wir zusätzliche Schulungen für die Polizisten, die Wohnungsdurchsuchungen
vornehmen. Ein anderes Argument war ja, dass eine Wohnungsdurchsuchung vielleicht bemerkt wird, während die Online-Durchsuchung ja viel unauffälliger und heimlicher ist. Also der Gedanke ist ja wirklich, dass man hier heimlich in die Computer von möglichen Straftätern eindringt, ohne dass sie etwas mitbekommen und sozusagen deren Planung mitverfolgen kann.
Also es gab ja auch Gründe dafür, warum diese drei Terrorverdächtigen da jetzt irgendwie 6 Monate lang mit 300 Polizisten überwacht wurden. Einfach, dass man eben dadurch, dass man das Ganze verdeckt machen kann, heimlich machen kann, auch gewisse Hintermänner eventuell noch mit rausbekommt, um dann halt eben so dieses fiese Netzwerk dann aufliegen zu lassen.
Ja, aber was man ja heute schon machen kann, ist das Abhören von Datenverbindungen. Also Internet, wo surft er hin, welche E-Mail schreibt er an wen, was steht da drin, auch wen ruft er an, wann, mit welchem Handy, bla bla, das kann man ja alles schon abhören.
Ja klar, wenn der Mensch, der Terrorist dann irgendwie seine Liste mit Anschlagszielen irgendwie im Heise-Forum veröffentlicht, dann kriegen wir es mit.
Zum Beispiel, aber auch wenn er das in der E-Mail verschickt, dann kann man diese E-Mail ja potenziell lesen. Und wenn der sowieso verdächtig ist, dann würde man seine E-Mails ja eher überwachen.
Das Problem war jetzt in diesem Fall, glaube ich, dass die drei Verdächtigen Schlüsselwörter verwendet haben. Und also sie haben noch nicht mal die E-Mails verschlüsselt, sondern halt einfach Codenamen gehabt für diverse Sachen. Das heißt, man konnte die Mails wohl mitlesen, hat aber darüber nichts verstanden.
Ah, dieses klassische Mafia-Slang.
Genau. Sozusagen. Zwei Pizzaspezial.
Ja, genau, okay. Das sind dann die Zünder oder sowas dann, ja.
Also ich glaube, also was ihr da gerade angesprochen hat, das tangiert schon so einen Punkt, der mich an der ganzen Debatte um diese Online-Durchsuchung irgendwie immer wieder erschreckt und furchtbar ärgert, ist nämlich, wie viel da am Thema vorbei diskutiert wird. Und ich meine es auch und gerade von den Politikern, die das Ding eigentlich durchsetzen wollen, dass man wirklich dann den Eindruck bekommt, die haben wenig Ahnung, wovon sie eigentlich reden. Also der eine Punkt ist, es geht ja wirklich, ich muss das ganz klar mal definieren, es geht ja darum, auf die Daten zuzugreifen, die beim Verdächtigen daheim auf der Festplatte liegen. Es geht nicht um seine E-Mail, es geht nicht darum, was er im Netz macht, es geht nicht davon, was er nach außen kommuniziert. Aber mit genau dieser Argumentation, so eine Phrase, die man immer wieder hört, ist, das Internet darf kein rechtsfreier Raum sein. Das ist eine Phrase, da frage ich mich erstmal, was soll das überhaupt bedeuten? Und zweitens mal, die Möglichkeiten, E-Mail-Verkehr, Internetverkehr von Verdächtigen zu überwachen, das haben wir schon. Das haben wir mit der Telekommunikationsüberwachung.
Jein.
Und mit der Vorratsdatenspeicherung wird auch noch eine ganze Menge aufgezeichnet.
Das Problem ist ja, dass ich Terroristen oder halbwegs gebildeten Bürgern zutraue, dass sie so Sachen wie SSL einsetzen.
Also verschlüsselte Kommunikation.
Und das ist dann halt eben der Punkt, wenn du Trojaner auf dem Rechner hast, kriegst du natürlich die Sachen, die in dem SSL verpackt sind, trotzdem nach draußen,
wenn du
die Leitung abhörst, nicht.
Das heißt also, die Leitung zwischen den beiden Terroristen A und B, die ist verschlüsselt. Da kann man nicht mehr mithören dann, aber an beiden Enden muss natürlich entschlüsselt vorliegen, sonst könnten sie das selbst ja nicht verstehen.
Genau. Ganz genau.
Okay, ja, dann.
Und das ist auch, es gibt einen Fragenkatalog, die SPD hat einen Fragenkatalog an das Bundesministerium des Innern geschickt, die haben den beantwortet und die Antwort liegt uns auch vor. Und da wird es halt auch drin gesagt. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Dass es darum geht, vor der
Verschlüsselung.
Sagen Sie halt auch, dass es darum geht, vor der Verschlüsselung die Informationen zu bekommen.
Dass man erst entweder vor der Verschlüsselung oder aber nach der Entschlüsselung die Daten abgreifen muss. Und das ist halt eben immer auf einem PC von den entsprechenden Leuten und nicht im Internet.
Okay, dann frage ich jetzt aber. Es gibt schon die Maßnahme von Verdächtigen, die Wohnung zu durchsuchen, die Festplatte zu beschlagnahmen im Prinzip, zu analysieren. Das wird ja auch schon immer wieder mal gemacht. Warum reicht das Mittel jetzt nicht mehr aus? Warum gibt es jetzt den Zwang, hier heimlich vorzugehen?
Also, da ist halt die Begründung, dass du halt eben dadurch, dass du halt einfach länger ermitteln kannst und halt auch schon während der Ermittlung Daten von den Verdächtigen hast, halt eben auch Kontaktpersonen mit in diese Verdächtigung mit reinkriegst, bei denen natürlich dann auch weiter gucken kannst. Und damit halt eben nicht nur die drei, bei denen weiß, oh, die bauen jetzt eine Bombe, sondern vielleicht halt auch Leute, die ja noch mit drin hängen.
Okay, aber jetzt mal ehrlich, wir haben ja vorhin schon mal gehört, dass Systeme sind eigentlich nie so sicher, wie man sie gerne hätte. Weder die von der Regierung noch die von den bösen Jungs, in Anführungszeichen. Was für eine Beweiskraft hätten so Daten von so einem Bundestrojaner überhaupt?
Keine. Eigentlich gar keine, weil du kannst ja nicht mal beweisen, dass du die Daten tatsächlich von diesem Rechner abgeschnüffelt hast. Mhm. Weil du legst halt eine Anzahl von Einsen und Nullen vor, das sind ja alles nur digitale Bits sozusagen im Endeffekt, und sagst, das habe ich da gefunden. So, jetzt musst du erstmal nachweisen, dass du es wirklich da gefunden hast, nirgendwo anders, dass du es dir nicht selbst ausgedacht hast. Und außerdem ist es ja auch durchaus möglich oder denkbar, mit so einem Bundestrojaner die Daten, die du finden möchtest, erstmal dahin zu kopieren und hinterher zu finden, sozusagen.
Okay, das klingt jetzt erstmal arg paranoid.
Ja, klar.
Aber es muss ja jetzt mal gar nicht sein, wir unterstellen hier gar nichts unserer Regierung.
Der Polizei musst du in dem Fall ja so oder so vertrauen, auch bei der normalen Durchsuchung vertraust du denen dass sie dir nicht irgendwas
machen. Aber soweit ich weiß, ist das Vorgehen da doch normalerweise, dass der Computer beschlagnahmt wird, eine Kopie von dem Rechner, von dem allen Daten drauf gemacht wird und gewissermaßen sozusagen versiegelt, amtlich bestätigt wird, das ist die Kopie von dem Rechner, so wie wir sie gefunden haben. Und dann kann man diese Kopie in Ruhe untersuchen, auseinandernehmen und im Zweifelsfall kann man noch vergleichen, ob das wirklich dem Zustand des Rechners bei der Beschlagnahmung entspricht.
Okay.
Also das ist auch ganz wichtig, um halt irgendwie die Beweiskette aufrechtzuerhalten. Ich erinnere mich, da gab es gerade vor ein paar Wochen einen Fall in England, wo von einem Verdächtigen am Flughafen der Laptop beschlagnahmt wurde und irgendjemand den Rechner schon mal hochgefahren hat, bevor das halt hier eine Kopie gemacht wurde, bevor das sozusagen versiegelt wurde. Und dadurch war die Beweiskraft von den Daten auf diesem Rechner dann gleich null. Da haben die Sachverständigen gesagt, ja, dem Rechner war schon jemand dran, nachdem der beschlagnahmt wurde. Wir können jetzt nicht mehr im Detail sagen, können nicht mehr im Detail beweisen, nachvollziehen, welche Daten wann da drauf kommen. Ich meine, es gibt ja zwar immer diese Timestamps, diese Anzeigen, wann eine Datei letztes Mal manipuliert wurde.
Aber auch die lassen sich ja
manipulieren. Aber auch die lassen sich manipulieren und gar nicht mal so schwer. Also,
ja.
Das ist also man generell ein großes
Problem. Könnte natürlich den Trick anwenden wie bei den Wahlmaschinen, dass man irgendwie on the fly ausdruckt beim Verdächtigen, was man da gerade runterlädt oder so.
Okay. Das ist ja aber wieder auffällig.
Jetzt wird es aber wieder
absurd. Und was, wenn er keinen Drucker hat?
Okay, die andere Frage ist jetzt ja erstmal natürlich, wie kriegt man den Trojaner überhaupt auf den Rechner von einer Zielperson drauf?
Das muss ich nachschlagen.
Da gab es ja auch verschiedene Vorschläge. Wir haben ja schon gehört, Trojaner bedeutet ja grundsätzlich erstmal nur, die Software tarnt sich als etwas anderes. Es gab da zum Beispiel den Vorschlag, sie über Behördenmails, gefälschte Behördenmails einzuschleusen. Also muss ich doch ganz ehrlich mal sagen, wenn so unsere Regierung öffentlich diskutiert, gefälschte Trojaner über gefälschte Behördenmails einzuschleusen, dann öffne ich doch keine Behördenmails mehr.
Das ist auch ein ganz, ganz großer Kritikpunkt. Och. Deswegen glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass sie das machen. Also es heißt, ich glaube, das war auch hier,
fände ich schon interessant, dann hätte man den Trojaner direkt in der Hand und könnte man machen, mal reinschauen. Also,
die meisten Bürger haben da ja nichts von. So. Und es würde das Vertrauen schwächen, deswegen steht auch in dem Fragenkatalog, meine ich, drin, dass die das nur in ganz besonderen Ausnahmefällen so machen wollen.
Ganz besondere Ausnahmefälle. Also
eigentlich irgendwie nicht, nur manchmal.
Schon oder wieder bei den Extremisten mit gut gesichertem Rechner.
Also bei den Ausnahmefällen, das sind auch schon wieder beim Thema, wo das, was da von sich gegeben wird, so ausgesprochen widersprüchlich ist. Das heißt, zum einen heißt es, es sind 10 bis 12 Fälle im Jahr, wo er eingesetzt werden soll. Dann heißt es, er soll da die Systeme verschieden gut gesichert sind, muss er im Prinzip jedes Mal für den entsprechenden Ziel neu entwickelt werden. Dann heißt es aber, er wäre schon einsatzbereit. Und dann hieß es auch, er solle bei Gefahr im Verzug eingesetzt werden, was ja mit einer langen Entwicklung überhaupt nicht vereinbar ist, wenn man den vorher noch entwickeln muss.
Das heißt, sie haben einen Trojaner-Bausatz.
Also heißt es im Endeffekt, das ist das eigentlich die Schlussfolgerung, die man hat, ne? Dass man das Baukästchen hat, so modular wie Lego und dann je nachdem wie so ein großes Schweizer Taschenmesser, wo man dann je nachdem, wie der Zielrechner aussieht,
das entsprechende
auch. Das ist ja nicht anders.
Nee, das würde jeder vernünftige Programmierer so machen.
Ja. Aber zu dem Draufkriegen, also andere europäische Länder regeln das mit transparenten Proxys. Das heißt, wenn du dir irgendwas runterlädst...
Okay, spätestens beim Ausdruck transparente Proxys hast du die Hälfte unserer Zuhörer verloren.
Okay, dann nochmal aufwachen. Es geht quasi darum, dass wenn man sich Programme runterlädt, automatisch beim Download der Trojaner an dieses Programm mit drangehängt wird. Und wenn man dann dieses neue Spiel oder Moon oder was auch immer man da gerade an Programm geladen hat, startet, wird natürlich auch der Trojaner ausgeführt. Der sorgt dann dafür, dass das normale Programm auch läuft und installiert sich halt im Hintergrund.
Okay, aber gleich, ob er jetzt über ein anderes Programm mitkommt, mit einer Behördenmail kommt oder mit einer gefälschten T-Online-CD, die bei mir im Briefkasten liegt, sowas wurde ja auch schon probiert von der Regierung.
Ja.
Das Problem ist auch immer noch, wenn ich irgendein Antivirenprogramm drauf habe, wird das dann doch wahrscheinlich erkennen.
Nein.
Die wollen also erstmal Antivirenprogramme finden normalerweise hauptsächlich Viren, die bereits bekannt sind.
Das ist nicht ganz
richtig. Nicht nur, also ich meine, die versuchen
auch Viren zu erkennen, die nicht bekannt sind. Ein bisschen Voodoo.
Genau, die machen so ein bisschen
besser ist es nicht.
Die finden auffällige Geschichten, aber die Leute versuchen natürlich, also das BKA würde natürlich versuchen, den Bundestrojaner so zu programmieren, dass der an den gängigen Programmen vorbeikommt. Außerdem schreiben die auch selber, die müssen vorher wissen, welche Virensoftware überhaupt läuft auf dem Zielrechner. Dann können die das gegen genau diese Software testen, ob das auch durchkommt, ob das nicht erkannt wird und so. Und erst dann sozusagen aufbringen, wenn der so läuft, dass es auch funktionieren wird.
Also wenn du einen Trojaner im Quellcode hast, ist es meistens maximal eine Sache von einem Tag, das an den gängigsten 10 Virenprogrammen vorbeizuschleusen. Mhm. Also.
Ja.
Okay.
Ich habe hier das mit der E-Mail nochmal gefunden in dem Fragenkatalog. Ist auch geplant, Mails unter dem Namen einer anderen Behörde zu versenden, um Vertrauen in die Mail zu wecken? Und das BMI ist der Meinung, das Versenden von E-Mails unter dem Namen einer anderen Behörde wäre mit großen Risiken verbunden und könnte nur in begründeten Ausnahmefällen in Absprache mit der betroffenen Behörde zum Einsatz kommen. Das heißt, sie wollen es irgendwie nicht machen, nur in begründeten Ausnahmefällen.
Ja, dann gibt es halt Mails von der GEZ, die hat keinen Ruf zu verlieren.
Ja, aber jetzt mal eine ganz blöde Frage. So rein hypothetisch, ich wäre aus irgendeinem Grund verdächtig und bekomme eine gefälschte E-Mail geschickt mit einem Trojaner dran. Und ich denke mir vielleicht, Behörde so und so schickt mir eine Mail, keine Ahnung, was das soll, und schickt diese Mail weiter an, sagen wir mal, meinen Mitbewohner oder Verwandte von mir und sagt, frag mal, weißt du, was es damit auf sich hat, bla bla bla, hätten dann die nicht auch den Trojaner drauf, obwohl die ja eigentlich unschuldig sind, gar nicht mal im Verdacht sind?
Ja.
Klar, wenn er den auch ausführt.
Ja.
Okay.
Ja gut, das müssen die dann halt beim Auswerten unterscheiden, von wo die Daten kommen, von dir oder von deinem Nachbarn.
Das heißt aber... Ja,
so viel technische Kompetenz
trauen, ja, noch trauen zu, wir denen zu.
Also das heißt aber, prinzipiell ist es technisch ziemlich schwer, einen Trojaner gezielt einzusetzen, dass er wirklich schon da bleibt, wo man ihn haben will, oder?
Ja gut, normalerweise kommt es ja nicht vor, dass du den weiterkopierst. Also gerade wenn du den mit anderen Programmen verbindest oder so weiter, ist es ja eher selten, dass du dieses Programm weiterkopierst aus den Zeiten, dass man so Sachen auf Floppy kopiert hat oder auf CD gebrannt und irgendwie weitergibt, ist man ja eigentlich, normal würdest du einen Link weiterschicken oder ähnliches.
Die anderen laden sich dann selber runter, ohne Trojaner.
Aber was halt auch so ein gängiges Ding ist, im normalen Trojaner hast du halt auch eine Routine drin, um den zu deinstallieren. Mhm. Das heißt, da geben die dann halt das passende Kommando mit und dann ist der bei deinem Freund halt nicht mehr drauf.
Ah ja, oder beziehungsweise auch, wenn die Überwachung von mir abgelaufen ist, dann kann die Polizei nach der Entfernung wieder den Trojaner wieder löschen, dass ich nicht zufällig nur noch finde.
Ja.
Ist so eine Löschung spurlos?
Eigentlich kriegst du hin, ja. Klar, du hast irgendwo noch was auf der Platte und mit den entsprechenden Tools würdest du es noch finden, aber im normalen Betrieb oder ähnliches.
Also, wie lange haben die denn geplant, den da drauf zu lassen, wenn der eingesetzt wird?
Ich glaube maximal 3 Monate oder so.
Wenn der macht eine Backdoor ins Internet auf.
Ja gut, der durchsucht den Computer, also man impft den vorher ein, was der eigentlich machen soll. Dann durchsucht er den Computer nach bestimmten Dateien oder Schlüsselworten oder so und sammelt Daten sozusagen und schickt die dann über das Internet an das BKA.
Was passiert denn, wenn er was aufmacht ins Internet und andere, die nichts damit zu tun haben, finden raus, wie man damit kommuniziert?
Das ist eine sehr gute Frage und das ist auch eine Frage, die auch bei der Anfrage ans Innenministerium auch enthalten war und die Antwort war ungefähr sowas, das kann nicht passieren. Mhm. Also
ja, it's magic.
Ja, man muss jetzt wirklich mal sagen, technischen Standpunkt heraus, Nina, was du da sagst, das kann genau passieren. Also wenn man so ein Sicherheitsloch im System hat, was von dem Trojaner ausgenutzt wird, dann kann auch jemand anders, der das findet, darauf aufmerksam wird, das auch benutzen.
Also ich glaube, es ist auch so geplant, dass das BKA den Bundestrojaner nicht kontaktiert, sondern dass der Bundestrojaner von sich aus einen Server kontaktiert und da die Daten hinlädt. Und das heißt, du müsstest den Trojaner irgendwie dazu bringen, den an deinen Server zu laden, damit du die Daten erhältst. Also irgendwie großartig steuern von außen ist, glaube ich, gar nicht so sehr
geplant. Also quasi, dass du ihn zwar steuern kannst, aber holt sich die Befehle von dem Server ab.
Der ja, genau. Also ist. Eigentlich, er macht die Verbindung zum Server,
nicht anders. Man muss ja gar nicht diesen Trojaner steuern, wenn man halt weiß, wo der Trojaner reingekommen ist. Die Lücke ist ja da, um dann noch mehr hinterher zu schicken und andere. Also ich meine, die Schlussfolgerung ist doch auf jeden Fall, wenn unsere Regierung in der Lage ist, uns Trojaner auf den Rechner zu spielen, wenn es in der Lage wäre, dann hat sie Wissen über Sicherheitslöcher in Systemen, die sie nicht bekannt gibt und riskiert damit auch, dass andere diese Sicherheitslöcher missbrauchen, oder?
Kennen die Quelle leider nicht mehr, aber irgendwo hieß es auch, dass sie auf dem Schwarzmarkt Sicherheitslücken kaufen würden. Wie gesagt, ich kenne die Quelle leider nicht mehr.
Das ist aber auch kritisch irgendwie.
Das ist mehr.
Das sollte dann nicht rauskommen. Das
ja, wieder damit haben wir ja dann doch wieder einen Job. Wenn wir keine Hacker-Tools schreiben dürfen für uns, können wir die für die Regierung auf dem Schwarz...
Naja gut, so einfach wird das wahrscheinlich nicht. So, wir müssen langsam Schluss machen.
Ja,
eine Stunde, die wir haben, ist leider schon rum.
Aber in Zukunft haben wir 2 Stunden. Wir haben jetzt einen neuen Sendetermin. Der Nordfunk ist jetzt nicht mehr Samstag, sondern in Zukunft mittwochs. Jeden letzten Mittwoch im Monat, oder
wie? Jeden zweiten Mittwoch, meine ich, oder so.
Okay, werden es nochmal genau bekannt geben.
Genau bekannt
auf jeden
geben.
Fall
wir können uns das nicht merken, deswegen schreiben wir uns das immer auf nordfunk.cccnz.de.
Auf jeden Fall haben wir in Zukunft 2 Stunden von 17 bis 19 Uhr. Und bei so komplexen Themen wie heute können wir das auch gut gebrauchen. Wir haben ja gerade schon wieder gemerkt, wir sind eigentlich erst am Anfang der Diskussion und könnten noch lange weitermachen.
Allerdings. Tja, den nächsten Nordfunk gibt es dementsprechend am 26.09., also schon in 1,5 Wochen. Um 17 Uhr.
Ja, und bis dahin sagen wir tschüss, macht's gut.
Tschüssi.
Ciao.
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 Datenspeicherung, Swift-Datenübermittlung, Terrorismusbekämpfungsgesetz, präventive Telekommunikations- und Postüberwachung, Rasterfahndung, Satellitenüberwachung, Kfz-Kennzeichenerfassung, biometrische Ausweise, BND-Skandale, Fluggastdaten.
Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren.
Automatisierte Kontaktabfrage.
Indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren. Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren, indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren, auch mit elektronischer Datenvereinbarung. Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren, indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren. Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren, indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren, auch mit elektronischer Datenvereinbarung, dass wir eben nicht willkürliche Kontrollen machen, sondern, jetzt sage ich das mal salopp, diejenigen kontrollieren, die so ausschauen, als ob sie eine Kontrolle dringend bedürfen. Sowas gibt es.
Kontrolle muss natürlich sein. Kontrolle.
Die Menschen erwarten von uns natürlich eine Antwort.
Jeder ist verdächtig.
Ob die Daten geeignet wären, die Täter zu fassen, weiß kein Mensch.
Kann ich nur sagen, verträumt man.
Ob die Daten geeignet wären, die Täter zu fassen, weiß kein Mensch.
Doch reagiert die Politik nicht. Dann bekommen wir sofort den Vorwurf, wir würden die Gefahr unterschätzen und nicht das notwendige tun, um die Menschen zu schützen.
So nah, wie gesagt.
Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren, indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren, auch mit elektronischer Datenvereinbarung. Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren.
Kontrolle.
Indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren.
Kontrolle.